Meine Predigt knüpft heute direkt an das, was du gesagt hast, Elke. Als wir vorher über den Gottesdienst gesprochen haben, habe ich gedacht, das passt ja perfekt, was ich vorhabe im Rahmen der Predigtreihe Abenteuer Alltag, wo wir uns über verschiedene Aspekte, die uns im Alltag so begegnen, als Christen, wo wir uns darüber Gedanken machen. Wie könnte es sein, wenn Jesus mit uns im Alltag ist? Also nicht nur am Sonntag, wo es so nett ist, zusammen zu sein, wo man irgendwie religiöse Gefühle entwickelt, sondern wenn wir wirklich unter Menschen sind. Und mich hat dieses Gebet sehr angesprochen, dass jemand gesprochen hat, der sagte, danke Gott, dass ich heute noch keine negativen Gedanken hatte gegen anderen Menschen. Danke, dass ich meine Frau heute noch nicht angebrüllt habe oder irgendwie was Negatives gemacht habe. Meine Kinder heute noch nicht unfreundlich ihnen reagiert habe. Danke, dass mein Kollegen heute nicht auf dem falschen Fuß erwischt habe und so weiter. Aber jetzt, in 5 Minuten, wenn ich dann aufstehe, werde ich diesen ganzen Menschen begegnen. Und deswegen gib mir jetzt die Kraft, sie so zu lieben, wie du sie geliebt hast. Und ihnen nicht so zu begegnen, wie ich es normalerweise tun würde. Und ich weiß nicht, ob es uns auch so geht. Manchmal morgens sind wir so froh, dass wir noch nichts Negatives fabriziert haben in unserem Alltag. Aber dann begegnen uns ganz normale Menschen. Und plötzlich geht es auch bei mir und dir vielleicht los. Ich habe diese Predigt genannt, wie dein Leben das Leben anderer Menschen verändert. Und im Grunde genommen geht's hier, möchte ich mit uns in einen der bekanntesten Texte reinschauen, im Neuen Testament, der interessanterweise immer wieder bei Hochzeiten zitiert wird. Ja, wenn man frisch verliebt vom Traualtar steht und was für das Leben zu zweit mitbekommt, wird dieser Text oft zitiert. Dabei hat der Text gar nichts mit einer Ehe zu tun. Sehr wohl aber mit Beziehungen, aber nicht unbedingt mit Beziehungen in erster Linie, die uns ganz leicht fallen, wie zwei Verliebte, die miteinander ins Leben starten wollen, sondern auch mit sehr, sehr schwierigen Menschen. Und wenn wir uns anschauen, diesen Text, der im 1. Korintherbrief steht, wenn wir uns angucken, wie diese Gemeinde so drauf war, das war eine der schwierigsten Gemeinden, an die Paulus irgendeinen Brief geschrieben hat. Er erzählt da Dinge auf im Lauf des Briefs, da würden uns die Haare zu Berge stehen, was da an Konflikten war, sexuellen Übergriffen, falschen Entscheidungen, Parteiungen, Neid und Missgunst. Unglaublich, wenn man sich das anguckt, dass das eine christliche Gemeinde war. Und dieser Gemeinde, also von Menschen, die nicht verliebt waren ineinander, wie so bei so einem Valentinstag oder einer Hochzeit, sondern die nur zusammengekommen waren, weil sie irgendwo kapiert haben, Jesus ist wichtig für mein Leben, ich möchte mein Leben mit ihm gestalten und deswegen zur Gemeinde gekommen sind. Und mit solchen Leuten ist es eine ganz große Herausforderung, so zu leben, wie dieser Text das hier vorschlägt. Ich möchte mit uns diesen Text ein wenig durchgehen und uns den angucken und schauen, wie das unser Leben so prägen kann, dass es andere verändert. Und zwar nicht nur in der Gemeinde, da ist es noch eine andere Sache, sondern vielleicht ganz normal in der Nachbarschaft oder auf der Arbeit mit einem Chef, der nicht immer so ist, wie ich mir das vorstelle. Oder mit Kollegen und Kolleginnen, die anders sich verhalten, als ich mir das vorstellen würde. Und dieser Text steht im 1. Korintherbrief, im 1. Brief an Paulus, an die Gemeinde in Korinth. Und er steht im Kapitel 13. Und ich lese den mal gerade. Lesen nach einer Luther-Übersetzung. Hier haben wir noch einen anderen Text da, aber ich lese uns den Text. Ich muss es so machen. Ich habe meine Brille nicht dabei. Ich muss seit neuestem meine Lesebrille anziehen. Ich habe es gerade hier im Halbdunkel nicht so. Ja, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Es ist unglaublich, was hier steht. Im Grunde genommen ist das eine Bankrotterklärung, wenn wir diesen Text lesen, sagen, das soll ich leben? Wie kriege ich das denn hin? Dabei ist das genau der Anspruch, den Jesus an die Menschen hat, dass er in ihnen das schafft, die sich ihm überlassen. Und an diesem Text wird zum ersten Mal so richtig deutlich, dass wir das nicht hinbekommen. Wenn da nicht eine übernatürliche Kraft in mein Leben kommt, nämlich Gottes Liebe, werde ich das niemals schaffen. Ich werde gleich mal einige dieser Dinge hier mal durchgehen und wir werden mal sehen, warum das unmöglich ist, so zu leben. Wir schaffen das nur, wenn Gottes übernatürliche Kraft in unser Leben kommt. Seine übernatürliche Liebe, dann werden wir langsam verändert, auch so zu leben. Und darum geht es, im Alltag das zu leben, wie Jesus ist. Er will uns quasi als seine Stellvertreter dort auf der Arbeit, in der Straße, wo ich wohne, dort, wo ich mit Verwandten zu tun habe, da immer mehr ein Teil von sich, das darüber kommt, durch uns. Und das ist ein ganz anderes Verständnis von Liebe, als wir das normalerweise haben. Im Neuen Testament steht hier nämlich ein ganz interessantes Wort, das Wort Agape. Im griechischen Text gibt es, also in der griechischen Sprache gab es damals drei verschiedene oder sogar mehrere als drei verschiedene, aber die drei wichtigsten sind Agape und Philia und Eros. Das sind alles Ausdrücke für Liebe. Und Agape, das ist das Wort, das immer wieder für Gott verwendet wurde. Und das steht hier. Wenn wir seine Jünger sind, seine Nachfolger, immer mehr in sein Bild verändert werden, wird seine Agape, Gottes Liebe, immer mehr unsere Liebe werden. Philia, das ist die Liebe, wenn man sich, das ist die Freundschaft, das ist das gemeinsame Interesse, was sie mit Freunden haben, das ist die Philia, das ist eine andere Art von Liebe. Eros ist natürlich, wir kennen das von Erotik, die Liebe zwischen Ehepartnern oder Liebenden, das ist eine sexuelle Liebe, eine Liebe, die auf Anziehung beruht, Philia gleiche Interessen, aber Agape, das ist eine Liebe, die sogar Feinde lieben kann. Das gibt es in keiner Religion, weil das nicht möglich ist. Agape ist nicht möglich aus eigener Kraft. Und wenn wir das uns anziehen und sagen, oh, jetzt gehe ich raus und liebe so, dann werden wir kläglich scheitern. Weil diese Liebe nur langsam übertragen werden kann, weil Gott uns so liebt. Das ist der erste Punkt. Ne? Das kam gerade so in dem Bibeltext, den du gelesen hast, darüber, weil wir so angenommen sind. Das ist der erste Punkt, den wir erkennen müssen, weil wir so angenommen, so geliebt sind. Und die Bibel sagt das sehr deutlich. Als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, hat Gott uns geliebt und seinen Sohn gesandt, dass er für uns sterben sollte. Diese Liebe, eine Entscheidung zu treffen, jemanden zu lieben, auch wenn er vielleicht nicht liebenswert ist in unserem menschlichen Sinne, nicht sich entsprechend verhält und sogar feindlich gegenübersteht, vielleicht uns mobbt, vielleicht uns schneidet, vielleicht Gerüchte über uns verbreitet, dann zu lieben, das ist eine Liebe, die ist übernatürlich. Und die lässt sich nur übertragen und nicht selbst produzieren. Ich möchte einfach mal das an einem Beispiel zeigen. Unser Konzept von Liebe ist ja ganz oft so, bei uns sind zuerst mal, ja, die Gefühle sollen da sein. Da begegnet mir jemand, Diana zum Beispiel, und sie ist mir sympathisch. Ja, und dann was ist die Folge? Dann habe ich Gedanken. Ja? Ich möchte ihr mehr begegnen. Ich mache das immer gleich auch negativ. Und dann kommt Verhalten, ich möchte viel Zeit mit ihr verbringen. Andersrum, wenn ich diese Liebe nicht habe, ja, sind die Gefühle gleich am Anfang, sie ist mir unsympathisch. Entsprechend habe ich negative Gedanken. Ja, hoffentlich begegne ich ihr nicht. Und wenn die Liebe dann auch nicht fehlt, dann möchte ich möglichst wenig mit ihr zu tun haben. Dumm, wenn das meine Kollegin ist. Und ich mit dieser Art von Liebe rangehe und versuche krampfhaft was zu tun, um ja als Christ zu leben, werde ich das nie schaffen. Das ist normalerweise unser menschlicher Weg, wie wir Liebe verstehen. Es muss immer erstmal ein positives Gefühl sein. Und dann kommen erst positive Gedanken und dann kommen erst positive Taten. Wenn wir dieses Konzept von Liebe in der Bibel sehen, dann ist es ein anderes. Zuerst, was wir gerade gehört haben, zuerst verstehe ich, Gott liebt diese Diana und ich entscheide mich, das ist auf einer ganz logischen Ebene, ich entscheide mich, weil ich so geliebt bin von Gott, ihm ähnlich zu sein, ihn auch zu lieben. Und dann kann sein, dass das nicht sofort kommt und mir nicht sofort gelingt, aber vielleicht zunehmend, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, mich von Gottes Liebe prägen zu lassen, von seinem Verständnis für diesen Menschen, kommen da Taten, immer wieder vielleicht. Vielleicht auch erstmal mehr Rückschläge als Fortschritte. Ich gehe Diana nicht mehr aus dem Weg und versuche, freundlich zu sein. Aufgrund dieser Entscheidung. Und dann das Gefühl. Ich beobachte, dass Diana mir zunehmend weniger, ich sag's mal ganz positiv, negativ formuliert, unsympathisch ist. Die ist vielleicht noch immer nicht sympathisch. Vielleicht immer noch schwierig. Aber das ist ganz oft die Folge, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe und entsprechend handle, dass dann auch Gefühle kommen. Wir merken, das ist ein völlig anderes Konzept. Und nur so lässt sich Liebe erlernen. Überhaupt ganz viele Eigenschaften, die die Bibel uns so quasi als Christen sagt, so solltet ihr euch verhalten, wenn ihr Kinder des Höchsten seid. Wenn ihr zu dem gehört, wie wir es eben gehört haben, der einen ewigen Bund mit uns geschlossen hat, der uns liebt. Wenn wir uns entsprechend verhalten wollen in unserem Alltag, dann geht das nur über dieses Konzept. Ich entscheide mich, dann verhalte ich mich entsprechend und dann hoffe ich, und oft ist es so, dass dann auch Gefühle kommen. Ja, das erste Mal, wo ich das gemerkt habe, war ich im Studium. Ich hatte bei mir im Jahrgang jemanden, das war so ein richtiger Überflieger. Und ich hatte in meiner gesamten Schullaufbahn, ich musste für meine Noten immer hart arbeiten. Und selbst dann war ich nie ein Einserkandidat. Ich musste sehr hart arbeiten. Ich habe mich immer beschwert, meine Geschwister, die nach mir kamen, die haben quasi auf meiner Wellenlänge in der Schule gesurft. Und ich musste was arbeiten und sie haben dann oft die guten Bewertungen der Lehrer eingeheimst. Aber ich, bei mir war das nicht so. Und da kam ich in das Studium zum ersten Mal und da war im Jahrgang jemand, das war so ein richtiger Überflieger. Der hat nicht nur auf einem einsamen Niveau gelernt immer, sondern der hat für uns alle, was eigentlich nett war, die ganzen Skripts gemacht der Dozenten. Der hat uns alle die Zusammenfassung von dem Unterricht, der hat das irgendwie noch geschafft, nicht nur Sachen zu begreifen, auf einem guten Niveau alles anzueignen, sondern uns dann auch zu bedienen. Das hat mich so geärgert, weiß ich noch. Wie kann jemand so intelligent sein? Und ich konnte mich mit dem, ich bin ihm einfach aus dem Weg gegangen. Ich weiß nicht warum, ich bin in der Zeit nicht damit klargekommen. Unsympathisch. Also er war auch als Person nicht besonders sympathisch, so dass wir uns gleich auf eine Wellenlänge waren. Dann hat er mich einmal gefragt, du, wir machen hier so eine Jugendveranstaltung, hast du nicht Lust, da mitzumachen? Mich. Ja, ich bin ihm eigentlich immer aus dem Weg gegangen. Ich habe mich so richtig menschlich hier verhalten, so. Negative Gefühle, negative Taten, ich will ihm aus dem Weg gehen. Er aber war anders. Er hat mich eingeladen und ich sollte sogar die Vorträge für Jugendliche dort machen. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ja, und damit wir es besser vorbereiten, lass uns mal zusammen eine Planungssitzung machen und auch für diese ganze Veranstaltungsreihe beten. So als Christen, wie man das so macht. Habe ich mich dazu eingelassen und dann waren wir zusammen und haben miteinander gebetet. Und man kann ganz schlecht beten miteinander, wenn man nicht zumindest die Entscheidung trifft, ich will mich auf den anderen einlassen. Geht nicht. Ich habe da wirklich etwas gelernt, sehr früh in meinem christlichen Leben. Wenn man nicht miteinander klarkommt, beten, und das habe ich später ganz häufig wiederholt gefunden, wenn man zusammen betet, passiert was Übernatürliches. Und das ist bei mir auch passiert. Ich habe angefangen, interessant, ich habe mich ja darauf eingelassen, ich war so bei Stufe 2 schon, ich gehe ihm nicht mehr aus dem Weg, habe mich angefangen. Und dann plötzlich entstanden auch positive Gefühle gegenüber diesem Uli, heißt er. Interessanterweise, ich habe ihn später nie wieder getroffen. Das ist, was ich jetzt gerade erzähle, ist über 20 Jahre her. Aber diese Begegnung, die hat mir so eine Lektion fürs Leben erteilt. Diese Jugendabende, die waren die erfolgreichsten, die sie jemals hatten in dieser Gemeinde. Da kamen junge Leute zum Glauben. Das haben die noch nie erlebt. Und ich sage uns, das passiert, da ist was Übernatürliches passiert, weil bei mir was Übernatürliches passiert ist. Gott hat mich quasi gezwungen, diesen Weg zu gehen. Eine Entscheidung zu treffen, dann entsprechend zu handeln und dann sogar zu erleben, dass Gefühle kommen. Und es ist wirklich so. Ich hab an diesen Uli sehr respektvolle Gefühle, obwohl ich ihn seit 20 Jahren nicht gesehen habe. Habe zwischendurch mal gehört, was er so macht und so weiter. War immer interessiert. Ich hatte keinen Kontakt, das hat sich nicht ergeben so. Und das ist genau, was Paulus hier anspricht. Wenn wir anfangen, diese Liebe zu produzieren, scheitern wir komplett. Und da habe ich genug Beispiele, wo ich das auch erzählen könnte, wo man sich abkrampft, versucht, irgendwie positiv eingestellt zu sein. Es funktioniert nicht. Erstmal, Herr, ich habe nichts, ja, wie dieser Mann am Anfang betet. Ich habe heute noch nichts Schlimmes gemacht, war keine große Belastung für mein Umfeld, aber jetzt fülle mich mit deiner Liebe, damit ich das kann. Ich komme quasi leer in diesen Tag rein. Ich habe nichts zu bringen. Und wenn wir in diesen Text reinschauen, ich will einfach einige der Eigenschaften, es sind im Grunde 10 Charaktereigenschaften von Liebe, die Paulus hier aufzählt, einige mal ein bisschen näher angucken. Ja, ich habe es auch so genannt, ja, wer liebt, entscheidet sich, langmütig zu sein. Es ist wirklich so eine Entscheidung erstmal. Ich bin auf dieser Ebene erstmal. Und dann ist die zweite Ebene des Handelns. Das sehen wir bei diesen ganzen Begriffen, die hier kommen. In der deutschen Übersetzung werden die alle als Adjektive, als Wie-Worte, sage ich mal, beschrieben, diese Eigenschaften. Im griechischen Text sind das alles Adjektive, Tu-Worte. Tu-Worte. Liebe ist nicht ein Gefühl. Ihr seid langmütig, wenn ihr liebt. Oder ihr habt euch entschieden, langmütig zu sein. Interessant, da steht nicht Geduld. Geduld ist ein anderes Wort im griechischen Text. Geduld meint, dass eine negative Situation, zum Beispiel Corona, und ich stehe drunter, das meint dieses Wort Geduld, ich stehe drunter, ich halte die irgendwie aus. Das ist aber hier nicht gemeint. Hier ist es, ich halte eine Situation aus mit Menschen. Das ist manchmal viel schwieriger als mit einer Situation wie Corona oder was auch immer, eine andere Krise. Menschen, zum Beispiel wenn man Menschen nicht aus dem Weg gehen kann auf der Arbeit. Jeden Morgen weiß, ich gehe ins Büro und da begegnet mir dieser elende Kerl, der mich auf dem Flurfunk ständig negativ über mich redet. Oder immer wieder irgendwas streut oder in Teamsitzungen immer was dazu zuzusagen hat. Das auszuhalten, das ist dieses Wort hier. Wer liebt, entscheidet sich, langmütig zu sein. Das ist die Ausdauer in Bezug auf Personen, nicht auf Situationen in erster Linie. Und darum muss ich manchmal wirklich Gott anflehen, dass er das mir schenkt. So einem Menschen mit dem ich nicht klarkomme und er vielleicht auch nicht mit mir oder sie nicht, langmütig gegenüber zu sein. Oder wer liebt, entscheidet sich, gütig zu sein. Und da steht einfach das Wort, jemandem gut zu tun. Man aktiv zu überlegen, was kann ich diesem Menschen Gutes tun? Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, ja, ich will den anderen lieben, dann ist der nächste Schritt nach diesem Konzept von Liebe im Neuen Testament, ich versuche etwas zu tun in die Richtung. Und Paulus spricht an einer anderen Stelle davon, dass man, wenn man solchen Menschen, die einem negativ begegnen, Gutes tut, das ist wie Kohlen aufs Haupt zu legen. Kommen Sie auf ein sehr eindrückliches Bild. Man könnte sagen, man beschämt jemanden, aber das meint es nicht. Das meint jemand wirklich schmerzhaft deutlich zu machen, dass er sich falsch verhält. Das funktioniert nur auf diesem übernatürlichen Weg. Ich tue jemandem Gutes, der mir Schlechtes tut. Und dann lege ich ihm Kohlen aufs Haupt. Da brennt es richtig. Und wir können uns vorstellen, was dann passiert. Das bringt Menschen zum Umdenken. Nicht immer, aber immer wieder. Ich kenne auch andere Leute, denen habe ich versucht, auf diese Weise Gutes zu tun. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich sogar über so einen ähnlichen Text gepredigt und habe ich den Leuten empfohlen, in der nächsten Woche oder nächsten Wochen einer Person, die sie wirklich als quasi wie ein Feind in ihrem Leben sehen, etwas Gutes zu tun. Da habe ich gesagt, dann mache ich das auch. Muss man immer nicht nur predigen, sondern auch anderen was sagen, sondern selbst es tun. Da habe ich gesagt, ich habe so 3-4 Leute, wo ich denke, das ist echt ein schwieriges Verhältnis. Da ist nichts. Und ich mache ihnen was Gutes. Und dann habe ich einen Gutschein gemacht und sie zu meinem Lieblingscafé im Ort eingeladen. Ein wunderschönes Café, wo wir mit meiner Frau nur hingegangen sind bei so besonderen Anlässen. Gesagt, ich will, das habe ich ihnen einfach einen Briefumschlag getan. Anonym. Weil ich mich nicht getraut habe, es öffentlich zu machen. Da war die Beziehung so, da hat habe ich mitbekommen, sehr, sehr positiv reagiert. Sie wussten nicht, von wem das war. Und es hat mich total gefreut. Und es hat angefangen, sowas zu bauen, bei mir auch gefühlsmäßig. Aber eine Person hat rausgefunden, die war so negativ eingestellt, die konnte sich das nicht vorstellen, dass jemand ihr etwas Gutes tut. Und hat nachgeforscht und rausbekommen, dass ich das war. Und hat mir diesen Briefumschlag mit dem Gutschein wieder zurückgeschickt. Ich konnte es nicht fassen. Wie kann man so verbittert sein? Nicht jeder nimmt Gutes an. Und trotzdem, Paulus ermutigt uns hier, wenn ihr wie Jesus sein wollt im Alltag, versucht, eine Entscheidung zu treffen, gütig zu sein, anderen Gutes zu tun. Oder wer liebt, entscheidet sich nicht eifersüchtig zu sein. Das nächste ist ganz anders. Entscheidet sich nicht zu prahlen und aufzublähen. Eifersüchtig meint, ich neide anderen das Gute, was die anderen haben. Einer hat eine neue Einbauküche, der andere ein neues Auto und irgendwie klappt's bei deren Kinder, bei uns funktioniert's nicht. Also das ist so dieses eifersüchtig sein. Sich prahlend aufzublähen, das meint, eigene Erfolge an die große Glocke zu hängen. Das nicht zu tun, hängt sehr eng miteinander zusammen, hat aber zwei Aspekte einer Medaille, kann man sagen. Das ist wie bei diesem kleinen Flugzeug, wo 3 Passagiere unterwegs sind, ein Pastor, ein Pfadfinder und ein Computerexperte. Und plötzlich kommt der Pilot vorne raus und sagt aus der Kabine und sagt, das Flugzeug ist dabei abzustürzen und es gibt aber nur für 4 Leute 3 Fallschirme. Schnappt sich den ersten und sagt, ich habe Frau und Kinder, ich muss noch leben und springt raus. Der Computerexperte greift sich auch etwas und sagt, ich bin der intelligenteste Mensch auf der Welt, mich braucht die Menschheit noch und springt raus. Sagt der Pastor, ein älterer Mann schon, sagt, weißt du, zu einem jungen Pfadfinder, ich bin schon alt, ich habe mein Leben hinter mir, quasi ein erfülltes Leben. Du hast deins noch vor dir, nimm den letzten Fallschirm, ich bleibe im Flugzeug. Sagt der Junge, wissen Sie was, gerade ist der intelligenteste Mensch auf der Welt mit meinem Rucksack runtergesprungen. Manchmal ist das nicht so offensichtlich, dass man sich wichtiger nimmt als andere. Manchmal schaffe ich es auf ganz raffinierte Weise, das zu vermitteln, mich selbst in den Mittelpunkt zu schieben. So nach dem Motto, ich habe jetzt viel über mich erzählt, jetzt seid ihr dran, wie findet ihr mich? So nach dem Motto. Den Christen in Korinth, wenn man sich das anguckt, das waren echt Typen, die haben sich versucht, in den Mittelpunkt, ins Rampenlicht zu stellen, ihre besonderen Fähigkeiten, da ging es um geistliche Gaben, vielleicht nicht nur in der Gemeinde haben sie es getan, sondern auch außerhalb, und die hatten ein richtiges Problem damit, und von daher spricht Paulus das auch hier sehr deutlich an. Wie sagte jemand, stolz ist wie ein Bart, was hilft dann? Einfach sich regelmäßig rasieren. Stolz wächst einfach. Und manchmal muss ich, wie bei diesem Gebet am Anfang, schon sehr früh am Morgen die Entscheidung treffen, bevor ich mein erstes Bein aus dem Bett tue. Ich will mich heute nicht in den Mittelpunkt stellen. Und so geht dieser Text weiter mit diesen einzelnen Eigenschaften. Liebe ist, sich zu entscheiden, sich nicht ungehörig zu verhalten. Da habe ich ein paar Worte für Beziehungen, die wichtig sind, zusammengetragen. Die 6 wichtigsten Worte für Beziehungen. Ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldigung. Das sind die 6 wichtigsten Worte. Die 5 wichtigsten Worte. Das hast du gut gemacht. Die 4 wichtigsten Worte. Was denkst denn du? Die 3 wichtigsten Worte. Nach dir bitte. Die 2 wichtigsten Worte. Vielen Dank. Das wichtigste Wort, wir, und es gibt auch ein unwichtigstes Wort, ich. Nehmen wir uns doch vor, in der nächsten Woche übernatürlich zu leben. Diese Worte vielleicht häufiger zu benutzen. Das kann zu Hause eine Familie sein, wo es meiner Meinung nach am schwersten ist, gewisse Worte zu benutzen, aber auch auf der Arbeit. Oder in der Nachbarschaft, in meiner Verwandtschaft. Und so geht Paulus da durch. Wer liebt, entscheidet sich nicht, seinen Vorteil zu suchen, entscheidet sich nicht, zornig zu werden, trifft die Entscheidung, Böses nicht nachzutragen, trifft die Entscheidung, sich nicht über Unrecht zu freuen, sondern an der Wahrheit und entsprechend zu leben, dass mein Leben ein Stück weit das von Gott widerspiegelt. Und manchmal muss man einfach ein paar Dinge ganz praktisch umsetzen. Und die möchte ich uns heute mitgeben für die nächste Woche. Jemand hat mal das formuliert als 10 Gebote für gute Beziehungen. Ich möchte uns einfach mal ermutigen, das mitzunehmen und das praktisch werden zu lassen, eine Entscheidung zu treffen, ich will in der nächsten Woche liebevoll leben und hier oder da vielleicht einen kleinen Unterschied zu machen. 1. Gebot, sei bereit, Menschen anzusprechen. Nichts ist so gewinnend wie eine nette Begrüßung. Das macht schon einen ganz großen Unterschied im Team auf der Arbeit aus. Die meisten wissen, dass ich gerade in Wetzlar angefangen habe, in einer neuen Abteilung. Ich nehme mir das vor, jeden Morgen eine kleine Runde zu drehen, an den Büros vorbei und hier oder da Hallo zu sagen. Also nicht sofort in mein Büro zu gehen, sondern einfach mal erstmal eine Runde zu drehen. Plötzlich haben sich so viele Gespräche ergeben, ich merke plötzlich, machen die Kollegen das bei mir auch. Das habe ich nach 2 Wochen schon erlebt. Ganz, ganz einfache Geschichte mit ganz großen Auswirkungen. Lächle. Es sind 72 Muskeln nötig, um die Stirn zu runzeln und nur 14, um zu lächeln. Es ist also einfacher zu lächeln, als die Stirn zu runzeln. Viel, viel einfacher. Nicht große Geschichte, aber Lächeln macht viel aus. Machen wir das mal in der nächsten Woche. Sprich Menschen mit ihrem Namen an. Ganz, ganz wichtig. Das war mir das Erste, was ich gemacht habe in der neuen Abteilung. Ich habe einfach Namen aufgeschrieben der Kollegen. Ich habe geguckt, ob ich im Internet was ein Foto dazu zu der Person finde und habe ein Foto eingefügt. Heute findet man alles, interessanterweise. Manchmal nicht die neuesten, aber man findet immer Fotos. Damit ich ein Foto und einen Namen zusammen habe, um sie mir besser merken zu können. Um Menschen anzusprechen mit ihrem Namen. Den eigenen Namen zu hören, ist für viele Menschen wie Musik in ihren Ohren. Sei freundlich und hilfsbereit, klar. Sei positiv. Sprich und handle so, als wäre es dir ein Vergnügen. Und wenn es nicht so ist, dann lerne es. Triff eine Entscheidung, wie Jesus zu handeln. Und mach es dann. Sei wirklich interessiert, sechstens, an Menschen, mit denen du zusammen bist. Und das macht einen riesen Unterschied. Ich habe mir vorgenommen, möglichst viele Informationen über meine Kollegen zu sammeln. Und da ich ein sehr vergesslicher Mensch bin, schreibe ich sie mir auf. Und inzwischen weiß ich, der eine spielt beim Fußballverein, ist mehrmals in Zeitungen aufgetaucht, der andere ist bei der Feuerwehr, die andere hat zwei Kinder. Informationen, die man nicht benutzen kann, sondern nutzen kann fürs Gespräch. Und Menschen freuen sich, wenn man etwas über sie weiß oder sich behalten hat, wenn man es gehört hat. Du kannst fast jeden mögen lernen, wenn du es versuchst. Dann sei großzügig mit Lob und sehr zurückhaltend und vorsichtig mit Kritik. Und gibt's Menschen, die sind da viel, viel besser als andere. Und ich kann mich erinnern an einen Pastor, einen Kollegen, den ich kennengelernt habe auf einer Gemeindefreizeit, wo ich eingeladen war. Ich war da so als Referent eingeladen. Und ich habe noch nie so einen Menschen erlebt. Der kam in jeden Raum, in den er kam, füllte er den mit Wertschätzung gegenüber anderen Menschen. Ich habe es später versucht, mal hier oder da zu kopieren. Aber so ist das mit dem Kopieren. Man versucht irgendwie auch jemanden, es ist mir nicht mal annähernd gelungen. Jakob, so hieß der, war ein Mensch, der in jeder Begegnung, wo ich ihn erlebt habe, mir gegenüber, auch gegenüber anderen, das mich noch am meisten beeindruckt hat, wertschätzend und ganz oft mit Lob und ehrlichem Lob gesprochen hat. Und ich hab aus dieser Freizeit den Wunsch, den habe ich später nochmal getroffen, habe ich wirklich gemacht, ich möchte ein Mensch sein, der auch das ein Stück weit lebt. Und dann verändert sich das gesamte Umfeld. Ein Esoteriker würde sagen, die Aura verbreitet sich. Aber im christlichen Sinne, unser gesamtes Umfeld verändert sich, wenn wir solche Menschen sind. Sei behutsam mit den Gefühlen von anderen. Es gibt meistens drei Seiten bei einer Auseinandersetzung. Deine, die des anderen und die richtige. Sei bereit zu dienen. Was am meisten zählt, ist, was wir für andere tun. Und das Letzte gefällt mir fast am besten. Verliere niemals deinen Humor. Vor allen Dingen verlerne es nicht, auch über dich selbst lachen zu können. Das ist eines meiner Erziehungsziele, die ich mit meinen Kindern anstrebe, dass sie über sich lachen können. Wenn das gelingt, dann ist man entspannter. Entspannter auch mit anderen, lässt sich viel leichter. Ich glaube, Jesus hatte ganz viel Humor, was ich so lese, wie er mit Menschen umgegangen hat. Sehr, sehr viel Humor. Und Gott hat auch ganz viel Humor. Schauen wir uns einfach um, dann sehen wir, wie viel Humor er hatte. Auch in der Tierwelt, wenn man sich das anguckt. Gott hat sehr viel Humor. Dann, wenn wir uns von ihm anstecken lassen, wird sich auch unser Umfeld verändern. Und dann wird mein Leben und dein Leben das von anderen wirklich nachhaltig verändern. Vielleicht merken wir das nicht sofort. Aber spätestens nach einer gewissen Zeit, vielleicht bei einem Jubiläum, was man über uns sagt, vielleicht auch, was wir dann nicht mitbekommen bei der Beerdigung, ich weiß es nicht. Aber man wird über Menschen, die so leben, wie Paulus das hier beschreibt und wie Jesus im Grunde genommen ist, das wird Menschen verändern. Die Frage ist, wollen wir das? Soll die Liebe von Jesus sich in unserem Leben entwickeln oder nicht? Wozu sind wir bereit? Und das ist deswegen wichtig, diese Frage. Weil der Ruf Gottes in dieser Welt davon abhängig ist. Gott hat dich und mich und noch ein paar andere Leute hier in Speyer, aber es sind nicht viele, durch die er diese Stadt verändern möchte. Dass wir so leben, wie Paulus das hier schreibt, ist ein Schlüssel, ein strategischer Schlüssel Gottes, diese Stadt zu verändern. Durch Menschen, die ihm ähnlicher werden. Ist das nicht ein Abenteuer? Und nichts macht Gott so viel Ehre wie Menschen, an denen seine Liebe sichtbar wird. Nichts verunehrt ihn aber auch so sehr wie lieblose Jünger. Und deswegen sagt Jesus ganz zum Schluss, ein neues Gebot gebe ich euch. Das hat er seinen Jüngern, diesem Chaotenhaufen, gucken wir uns an, was für Leute das waren, hat er diesen Leuten, diesen 12 Jüngern, später waren es nur noch 11, diese Worte mitgegeben. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das ist der stärkste Ausdruck, wenn so Chaoten, die Gott so zusammengebracht hat in der Gemeinde, sich lieben, dann ist für alles, für jede Situation dieser Gemeinde Hoffnung. Und an anderer Stelle sagt er, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist interessant hier, es sind zwei Dinge, die passieren. Menschen nehmen das wahr, an guten Werken nehmen das wahr, aber es führt sie dazu, über Gott nachzudenken und im besten Fall irgendwann mal auch diesen Vater im Himmel zu preisen. Auch sich auf eine Beziehung zu diesem Gott einzulassen. Stell dir vor, mein Leben ist sowas wie ein Hinweisschild zu diesem Gott, dem sich Menschen dann auch anbefehlen. Wenn sie sehen, boah, ich kenne den Andreas, der ist eigentlich ganz anders. Aber jetzt verhält er sich so, ja, das ist ja was übernatürlich. Was hat das damit zu tun, mit dem, wovon er redet manchmal? Und vielleicht fragen sie dann irgendwann mal oder lassen sich irgendwie anders einladen. Was für ein Abenteuer. Ich wünsche uns, dass wir das erleben. Vielleicht ein Stück weit in der nächsten Woche. Würde mich interessieren, wenn ihr das gerne weitergeben wollt. Meldet euch oder erzählt es euch gegenseitig. Das habe ich erlebt. Und dafür möchte ich gern beten, bevor wir dann noch ein weiteres Lied hören, wo es darum geht, dass sich unser Einfluss verändert, wie ein Stein, der ins Wasser fällt, so Wellenbewegungen hat. Und Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns auf liebevolle Weise herausforderst, so zu sein, wie du bist. Wir können es nicht fassen, wie du dich Menschen gegenüber verhalten hast, selbst denen gegenüber, die dich abgelehnt haben, die dir feindlich gegenübergetreten sind. Du hast an einem Punkt auch für sie ihr Leben gegeben. Am Kreuz bist du verblutet für sie, weil du sie unbegreiflich geliebt hast. Genau wie uns, mich persönlich, jeden Einzelnen hier in diesem Raum, aber auch für jeden Menschen in dieser schönen Stadt, die oft nichts mit dir mehr zu tun haben oder keinen Kontakt haben zu dir. Du liebst sie und du willst sie erreichen durch uns. Und das ehrt uns und demütigt uns zugleich. Du willst deine Eigenschaften in uns kultivieren. Du willst sie zum Ausdruck kommen lassen. Auch wenn wir uns manchmal völlig anders fühlen, willst du durch uns wirken. Du willst ein Umfeld schaffen, um uns herum, auf unsere Arbeit, in unserem Verwandtenkreis oder in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft oder in unserem Freundeskreis, in einem Verein, durch uns ein Umfeld schaffen, wo etwas von deiner Schönheit, deinen wunderbaren Charakterzügen sichtbar wird. Ganz klar sichtbar und erfahrbar. Und du benutzt uns. Da danken wir dir dafür. Du willst durch unser Leben das andere verändern. Amen. Ins Wasser fällt ein Stein. Ein sehr, sehr altes Lied. Kenne ich noch aus meiner Jugend. Aber vom Text her genau das, was ich eben sagen wollte. Danke.